Im Geld auf der Spur. Die Money Profiler. Herzlich willkommen bei den Money Profilern. Mein Name ist Daniel Butcher.
Und ich bin Eske Bockelmann. Wir sind hinter dem Geld her. Wir wollen es zu fassen kriegen. Wir wollen seiner habhaft werden. Und deswegen ermitteln wir in Sachen Geld.
Denn wenn Geld die Welt regiert, dann wollen wir schon wissen, was uns da regiert.
Und heute wollen wir wissen, was Geld wiederum nicht ist. Denn heute begeben wir uns in den Teil unserer Staffel, den wir überschreiben immer, Welten ohne Geld. Nämlich also Geldschöpfung, und zwar im Mittelalter. Tja, von dem wir behaupten, dass es da kein Geld gegeben hat, ist eigentlich erst ein Widerspruch. Wie können wir uns mit Geldschöpfung befassen, dort, wo es kein Geld gegeben hat?
Ja, du, ich bin froh, dass du das sagst, Eske. Ich habe ja eigentlich die Freude, dass du die Sendung heute vorbereitet hast, ich mich zurücklehnen kann. Ich habe mich gefragt, was hast du da vorbereitet? Meines Erachtens, wenn du mir diese Aufgabe gegeben hättest, wäre die Folge nach einer Minute vorbei. Warum? In den Zeiten vor dem Geld waren alle Tauschmittel in irgendeiner Art und Weise Inhalte, Gebrauchsgegenstände, Waren. So, völlig egal, Kauri, Gold, Silber, Schmuck, whatever. So, spielt überhaupt keine Rolle. Und wie werden Waren produziert? Na, ganz einfach. Sie werden irgendwie der Natur abgerungen, kultisch noch verändert oder eben in irgendeiner Art und Weise produziert. Also wie war die nicht vorhandene Tauschmittel, also Geldschöpfung, wie war die Tauschmittelschöpfung im Mittelalter? Ganz einfach, es war eine Warenproduktion. So, Sendung zu Ende, oder?
Gut abgemacht, ja, finde ich völlig überzeugend. Ja. Ach,
super, endlich mal schnelles.
Ja, Daniel, du hast ja natürlich zum einen völlig recht. Zum anderen aber wollen wir es uns mal heute eben nicht so einfach machen. Ja, wir machen es uns nie einfach, aber wir wollen es uns in dem Sinne schwer machen, als wir uns der Frage stellen, was bedeutet es, wenn Münzen entstehen, also in gewisser Weise eben geschöpft werden. Klar, das Material, ja, das muss irgendwie im Erdboden entrungen werden. Aber was bedeutet es? Also was bedeutet es, wenn eine Münze in die Welt kommt? Wir würden zwar sagen, ja, das ist nämlich keine Geldschöpfung, aber trotzdem, wir wissen, wenn überhaupt irgendwas ganz sicher für Geld gehalten wird heute im Rückblick, in einem täuschenden Rückblick, aber doch, dann ist es die Münze. Und wir begeben uns diesmal eben ins Mittelalter und schauen uns an, was bedeutet es, wenn da eine Münze, tja, was wird sie? Gemünzt.
Gemünzt. Nee, da bin ich einverstanden, weil in der Tat die Münze immer noch als was anderes gilt. Die Münze ist das Symbol für Geld, nur überhaupt in allen Welten. Viele Worte sind, die heute für Geld gelten, kommen eigentlich aus Worten wie Münze. Also damit bin ich sehr einverstanden, dass man sich die Münzung anguckt, dass wir da tiefer reingehen, um dann zu sehen, aus diesem Blick in Welt ohne Geld, was an der Münze anders ist, als an dem, was heute Geld ist.
Gut, dann steigen wir gleich mal ein. Und zwar in das Jahr 864. Da erlässt König Karl eine Schrift, die die Ergebnisse seiner Verhandlungen mit den übrigen Großen des Reiches eben zusammenfasst, nach einem Hoftag. Auf dem Hoftag wird es verlesen. Da geht es um Reichsfrieden, um die Heerfolge, um den Schutz der Freien, darüber, wie königliche Anordnungen durch Reichsboten eben durchgesetzt werden. Aber es geht auch insbesondere um einen neuen Denar, der eingeführt werden soll. Und immerhin, also das sind die ganze Schrift sind 36 Kapitel, umfasst 36 Kapitel, aber 17 Kapitel davon gelten diesem neuen Denar, also ein großer Teil. Es ist also ein wichtiger Aspekt dieser Verkündung da. Ja, und weißt du was? Wir hören uns gleich mal ein Zitat aus dieser Schrift an. Ein Freund von uns, der Thomas Huber, ein Schauspieler, liest uns das vor und das klingt so.
Jene, in deren Verfügungsmacht demnächst die Münstetten verbleiben, sollen unter Hintanstellung jeglicher Nachsicht, Parteilichkeit oder Gewinnerwartung treue Münze auswählen, so sie Gottes und unserer Gnade teilhaftig sein wollen. Und diese Münzer sollen schwören, dass sie dieses Amt nach bestem Wissen und Vermögen treu ausüben. Und dass sie keinen unreinen und zu leichten Denar ausmünzen oder auszumünzen zulassen. Und dass sie ohne Trug und böse Absicht jenen, deren Silber sie zur Läuterung empfangen, dieses für sie läutern und ohne Betrug in Gewicht und Reinheit in Denare umtauschen. Sollte irgendein Münzer verdächtigt werden, gegen diesen Eid zu verstoßen, unterwerfe er sich dem Gottesurteil. Und falls er überführt wird, denn er übt ja keinen denkbar größeren Betrug aus, wenn er einen unreinen und gering gewichtigen Denar ausmünzt, das heißt, sich bei der Läuterung und dem Umtausch des Silbers in böser Absicht betrügerisch an dem Silber des Reiches, dem Silber des Kirchenguts und dem Vermögen der Armen vergreift, dann verliere er die Hand und er werde wie ein Gottesschänder und Berauber der Armen durch das bischöfliche Gericht öffentlicher Buße unterworfen.
Wow, wow. Also erstmal wow zu der tollen Stimme. Ja. Und wow, es ist doch nicht so einfach, wie man denkt. Ich habe ein, zwei Fragen, bevor wir das auswerten, wenn das für dich okay ist, Eske. Das heißt, es gibt sowas wie einen Beruf von Menschen, die Münzen und das im Auftrage des Königs tun, richtig?
Ich würde nicht sagen Beruf, sondern ja. Es wird ja auch gesagt, sozusagen das richtet sich an die Grafen, das ist jetzt hier nicht ganz enthalten in dem Zitat. Nee, die Grafen werden aufgefordert, entsprechend Leute zu bestallen, also sie zu beauftragen, damit diese Münzung zu übernehmen und zu organisieren. Die dürfen das natürlich dann weiter beauftragen, also es war ja da auch mal kurz das Wort davon, die Rede meint davon, dass sie die Ausmünzung zulassen, eine bestimmte Art Schlechte nicht zulassen dürfen. Aber also es ist sicher, wird es da dann Leute eben gegeben haben, die sich da insbesondere darauf verstanden haben, aber es ist jetzt nicht sozusagen ein Beruf.
Ist kein Beruf. Also Grafen tun das im Auftrage des Königs. Und gleichzeitig wird da was angedroht, wenn ich das richtig sehe. Also wird eine Hand abgehackt, wenn hier in irgendeiner Art und Weise man betrügerisch vorgeht. Betrügerisch meint es das, dass dann nicht dass das Silbergehalt dem entspricht, was vorgegeben ist? Sag dazu mal zwei Worte bitte.
Ja, genau. Also genau, das sind die zwei Punkte. Die Qualität dieser Münze, das reine Silber. Es darf also nicht mit anderen, nicht als Legierung irgendwie gemindert werden. Und es muss das volle Gewicht haben. Also es droht immer, dass man weniger, das nur davon im weniger Gewicht, für einem geringeren Gewicht ist die Rede, das droht eben als Betrug. Also reines Silber und in dem richtigen Gewicht. Das sind die Forderungen. Wenn die nicht eingehalten werden, und das ist offenbar sehr, sehr empfindlich eben, dann droht die abgehackte Hand. Also
genau, das heißt, es ist eindeutig keine Scheidemünze, wie wir heute sagen. Ja, also im Unterschied, ich finde schon die Unterschiede rauszuarbeiten wichtig. Scheidemünze meint ja, oder reine Nominalmünze meint, da steht was drauf, es spielt aber keine Rolle, was drin ist. Hier spielt es offensichtlich ganz entscheidend die Rolle, was drin ist. Es muss ein Silbergehalt haben, also die Qualität muss klar sein und die Menge muss klar sein. Das habe ich doch jetzt schon mal richtig verstanden. Ja?
Klar, und zwar so weit, dass das absolut Entscheidende ist.
Ja, ja.
Das ist das Entscheidende, ja.
Irre. Aber was ich trotzdem spannend finde, offensichtlich wird da doch ein bisschen mehr gekauft und verkauft, als man denkt. Ja? Also als man du nicht, du weißt es ja, aber was man vielleicht vermuten würde, es ist nicht ein dunkles Mittelalter, wo überhaupt nicht getauscht wird, sondern offensichtlich gibt es sehr wohl so viel an Tausch, dass sich der König angehalten sieht, irgendeine normierte Münze herauszugeben. Warum tut er das? Wieso ist das so?
Dem müssen wir uns widmen, aber ich muss gleich sagen, Achtung, mein beliebtes Achtung.
Ja, ich liebe dann Achtung, dann kommt irgendwas Wichtiges.
Wir verbinden automatisch Münze mit Kaufen. Es ist hier noch keine Silbe gefallen davon, dass das zum Kaufen verwendet wird. Ja? Das ist für uns immer selbstverständlich. Münze. Und was soll man denn bitte mit Münzen anders machen, als damit zu kaufen? Man kann damit kaufen, ja, das kann man.
Okay.
Das stimmt schon auch. Mhm. Auch im Mittelalter kann man mit Münzen kaufen und gegen Münzen verkaufen. Aber das ist durchaus nicht die einzige Verwendung. Wir werden noch darauf kommen. Nur das gleich mal jetzt hier. Also, ja, diese ganze Regelung, wie dieser neue Denar, diese neue Münze in die Welt kommt, hat viele Punkte. Interessant ist hier schon in dem Zitat, da ist die Rede davon, von jenen, in deren Verfügungsmacht demnächst die Münzstätten verbleiben. Demnächst. Das ist wirklich eine kurze Frist, nämlich hier diese Schrift wird verlesen auf dem Tag da, Ende Juni 1864. Und darin wird verfügt, dass bereits am 11.11. desselben Jahres, am Martinstag, also nur gerade mal so gut 4 Monate später, dieser Denar gelten soll. Dieser Martinstag, also Martini auch genannt, ist bewusst gewählt. Das ist nämlich in jedem Jahr der traditionelle Stichtag für Zinsbegleichungen, wo die Ernte vermarktet wird in der Hauptsache, wo Land gekauft wird und Leihen und Pachten abgerechnet werden oder eben aufgelöst oder auch neu eingegangen werden. Und insofern ist das der Tag im Jahr, der als der Höhepunkt an Münzbewegungen damals gelten kann. Übrigens auch ein charakteristischer Unterschied zum Geld ist, wie absurd wäre es, vom Geld heute zu sagen, es gibt einen Tag im Jahr, da geht es dann besonders ums Geld.
Ja. Irgendwie absurd. Der Geldtag. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja tatsächlich da auch noch dieses mittelalterlich-feudale insofern dabei, dass Dinge jährlich oder zu einem bestimmten Stichtag verrechnet werden, die sehr wohl mit diesen, ich sag mal, diesen feudalen Beziehungen zu tun haben. Also praktisch, wer von wem wie Land praktisch zur Nutzung bereitgestellt wird, also das ganze Form von titularem Eigentum, wer mit wem Verpflichtungsverhältnisse hat. Das heißt, das kommt an diesem Tag zusammen.
Ja.
Interessant.
Und was du da ansprichst, bedeutet natürlich auch, es hat einen öffentlichen Charakter, einen Charakter der Gemeinschaft. Mhm. Also es ist nicht nur, dass da Privatleute schnell mal was abmachen. Da gibt es also einen Tag, der Martinstag, der Tag des heiligen Martin. Und es hat natürlich unbedingt etwas, was das Gemeinwesen selber betrifft. Also auch solche Vorgänge sind immer im Zusammenhang der persönlichen Verbindung innerhalb dieser Gemeinschaft eben zu verstehen. Gut, gehen wir kurz mal diese Regelungen durch. Es wird erstens geklärt, wann das stattfinden soll, habe ich ja schon erwähnt. Und also zwischen der Zeit der Verkündigung und bis Martinstag sollen alle umlaufenden Denare reinen Silbers und rechten Gewichts, die bisher also umlaufen, noch akzeptiert werden. Bis dahin können Sie es. Ab Martini dann gilt ausschließlich der neue Denar. Und ältere Denare, die weiter benutzt werden, sind dann eben einzuziehen. Mhm. Zweitens, was ist das für eine Münze? Da ein ganz kurzes Zitat. Wir bestimmen, dass auf den Denaren unserer Münze auf der einen Seite am Rand unser Titel, der Titel des Königs, und in der Mitte das Monogramm unseres Namens sein soll. Also bei Karl Carolus, nämlich das C. Auf der anderen Seite der Name der Stadt, nämlich der Stadt, in der das gemünzt wird, und in der Mitte ein Kreuz. Heute ist der Numismatik, also dieser Denar, geläufig unter der Abkürzung GDR. Das ist die Abkürzung der Umschrift des Titels, also der Titel, unser Titel, wie der König schreibt. Und er ist ganz kurz Gratia Dei Rex. Rex, der König, Gratia Dei, nach Gottes Gnaden. Mhm. Also, das ist etwas, was übrigens bei Karl dem Karl auch neu ist, also diese Berufung auf das Gottesgnadentum. Also nicht die Berufung insgesamt, aber die auf eine Münze.
Genau, aber Eske, du bist jetzt kein Numismatiker, oder? Hast du so eine Leidenschaft?
Nein.
Na Gott sei Dank. Nein. Das hätte mich jetzt wirklich irritiert. Ich sag mal kurz, was ich jetzt mir hier auffällt. Ich würde jetzt sagen, und warum ich das jetzt überzeugend finde, dass wir die Folge machen. Auf den ersten Blick sieht es so aus, wie D-Mark wird beendet vom Staat, Euro wird eingeführt, an einem bestimmten Stichtag gilt, wir würden sagen, die neue Währung. Mhm. Es gibt irgendeine Art von Eintauschprozedere, ja? Also wie man praktisch die alten D-Marks eintauschen kann in die neuen Euros. Es ist von der Obrigkeit geregelt und ab diesem Stichtag gilt dann die neue Währung oder meinetwegen, es gibt eine Übergangsphase, wo beides parallel gilt. Also oberflächlich geguckt, ja, sieht es doch total gleich aus.
Ja, gut. Werden wir ja dann sehen. Ja, also die Unterschiede. Gut, ich mache mal weiter.
Bitte.
Es muss natürlich geregelt werden, wo das stattfindet, und zwar also in Münzstätten, die in dieser Regelung sehr restriktiv jetzt verringert werden. Die Anzahl wird verringert. Also es gibt Münzstätten in den Pfalzen des Königs, also in den Orten, wo dieser herumreisende König jeweils residiert. Da gibt es Münzstätten, aber über die hinaus soll es im ganzen Reich, das immerhin also über das heutige Frankreich, einen großen Teil des heutigen Deutschlands bis weit ins südliche Italien reinreicht, also im ganzen Reich soll es nur 9 Münzstätten geben. Mhm. Die bekannteste Stadt darunter Paris, aber auch andere, wir werden es dann hören, von Sens. Und da der Sinn dieser Regelung ist offensichtlich, dass mit wenigen Münzstätten, also dieser Wechsel von einer Währung, man kann da schon dafür versprechen, das ist eben die festgelegte Münze, die da gelten soll. Also dieser Wechsel der Währung lässt sich dann vielleicht eben besser kontrollieren. Mhm. Das vierte, da haben wir gehört in unserem Zitat, das ist die Bestimmung über die Münzer, die Monetarii. Wie die ausgewählt werden sollen, wie sie beauftragt werden sollen und vereidigt werden müssen. Und dann eben ihre Aufgaben, dann wie sie kontrolliert werden und im Falle einer Untreue und eines Betrugs eben bestraft werden. Das haben wir gehört. Fünftens, wie wird das durchgeführt? Also von einer Münzstätte ausgehend, diejenige in Sens, gebietet der König, dass die Grafen dann der Region Vertreter bestellen, die zusammen mit 2 verlässlichen Leuten, das ist ausdrücklich gesagt, dann einen Monetar zur königlichen Kammer in Sens begleiten. Und dort erhalten sie reines Silber, 5 Pfund. Und das können sie dann eben in ihrer Münze ausmünzen zu den 9 Denaren. Nein, nicht können sie, müssen sie. Und dann zu Anfang der Adventsfastenzeit haben diese geschlagenen Münzen dann wieder zurückgeliefert zu werden in der Kammer des Königs. Und zwar unbedingt im gleichen Gewicht wie das Silber, das sie erhalten haben. Also wiederum Münzen von insgesamt 5 Pfund. Zu der Ausgabe gehört natürlich dann umgekehrt auch der Ersatz oder der Umtausch der alten Münzen, der verrufenen Münzen, das ist die Verrufung, die werden verrufen, die gelten also nicht mehr. Und da nimmt natürlich dann, nehmen diese Regelungen diejenigen in den Blick, die diese neuen Denare dann umtauschen müssen. Und da werden auch wieder hohe Strafen angedroht und selbstverständlich eben die Münzer, die dann auch diese Münzen entgegenzunehmen haben und entsprechend treu und zuverlässig mit den neuen ersetzen.
Mhm. Also interessant finde ich, Eske, dass das so eine inhaltliche Verhandlung ist. Also praktisch, der denn die Münze prägt, der kriegt eine bestimmte Menge an Silber. Und was dann dabei rauskommen muss, da darf man sich nichts abzwacken, muss das gleiche Gewicht haben und wieder die gleiche Qualität. Die alten Münzen, die eingetauscht werden, wird ja auch nicht gesagt, jetzt der alte Denar gilt jetzt, was ich, die Hälfte wie ein neuer Denar oder irgend sowas, wie wir es hatten. Nee, überhaupt nicht, sondern es wird, was mir auffällt, ist auch hier wieder geht es darum, es muss die Qualität festgestellt werden und das Gewicht. Ja, also das nur fällt mir da hier beim Zuhören auf.
Richtig. Ja. Ja. Und jetzt vielleicht der letzte Punkt eben in diesen Regelungen, den wir vielleicht erwähnen sollten. Da geht es jetzt um den Kauf. Der König will wissen, also befiehlt, dass ihm mitgeteilt wird, welche Marktplätze neu entstanden sind seit der Zeit seines Vaters und seines Großvaters, also deren Regentschaften. Und zwar werden den Grafen eben jetzt auch das, wird den Grafen auch das aufgetragen. Sie sollen eine schriftliche Inventur einreichen, wo diese Märkte verzeichnet sind. Offenbar, damit Märkte, die nicht so richtig kontrollierbar erscheinen, dann auch verboten werden können. Und da denkt man offenbar besonders an die Sonntagsmärkte, die sich anschließend an die Gottesdienste so ziemlich spontan eben ergeben, wo dann, da sind die Leute dann sowieso zusammen im Gottesdienst und nach dem Gottesdienst kann man dann schnell mal ein bisschen einen Markt improvisieren. Das ist offenbar etwas, was dem König ein Dorn im Auge ist. Und was, warum? Weil sich das der Kontrolle entzieht. Aber worum geht es in dieser Kontrolle? Nicht jetzt um die einen Wert dieses Denars, sondern eben, dass wirklich die Versorgung mit den Überlebensgütern, mit den Lebensmitteln, dass die klappt. Denn wenn da mit, das müssen wir nochmal dann uns eben näher anschauen, wenn da mit den Denaren was nicht ganz stimmt, mit ihrem Gewicht, mit ihrer Reinheit, dann kann es da Schwierigkeiten geben. Mhm. Und dass es eben da wirklich um die Lebensmittel selber geht, das ist dem abzulesen, dass der König an dieser Stelle moniert, genauso wie alle seine Vorgänger, dass die Maße, die beim Markt geschehen, aber auch beim Eintreiben von Zins, also die Maße für Getreide, die Maße für Wein, jeweils betrügerisch ungleich groß verwendet werden. Also wenn man zum Beispiel im Einkauft, der Einkäufer nimmt ein großes Maß und der verkauft, nimmt ein kleines Maß, also beim gleichen Preis, gäbe es also eine für den Käufer eine größere Menge an Ware, an Getreide oder eben eine geringere. Also entsprechend werden offenbar betrügerisch eben unterschiedliche Größen von Getreidescheffeln, von Weinkrügen verwendet oder auch Brotgewichte. Und auch dazu werden dann scharfe Strafen angedroht. Also das sind so die Bestimmungen. Mhm. Und jetzt einfach mal zusammengefasst wieder im Zitat, was wir in diesen Regelungen alles vorgesetzt bekommen, was hier entschieden wird, worin die Ausgabe eines solchen Denars geregelt sein muss.
Was die Forschung unter den Begriff damaliger monarchischer Münzmacht und Geltungshoheit fasst, kommt hier nahezu lückenlos zusammen. Die Einführung neuer Münzen als Zwangskurs im Herrschaftsgebiet. Die Verrufung dort genutzter Münzen. Die Bestimmung des Münzbildes. Die des Münzbetals, Die Bestimmung des Feingehalts und des Gewichts der Münzen. Die Festsetzung der Münzstätten. Durchführungsverordnungen im Einzelnen. Termine. Strafbestimmungen für Zuwiderhandelnde jedes sozialen Status. Es fehlt nur verständlicherweise, weil längst geltend und weiter gültig, die Bestimmung der Münzeinheit selbst, Denar, und die des Münzfußes, Relation der Denarmenge zum Silberpfund. Beides war 1864 schlicht nicht zu erneuern.
Ich muss zugeben, das gefällt mir am allerbesten, was nicht erwähnt wird. Wie so manches Mal ist das am aufschlussreichsten. Man sieht schon, also es wird ja alles wirklich umfassend da geregelt. Was wird nicht geregelt? Was ein Denar ist. Es wird nicht geregelt, in welchem Verhältnis der zu anderen Münzen steht. Warum? Das weiß jeder. Das ist schon längst bekannt. Und es wird natürlich überhaupt nicht festgelegt, ein Nominal. Das ist zum Beispiel ein entscheidender Unterschied zu Euro und D-Mark. Denn die D-Mark wird nicht in einer Form geprägt, sondern es gibt 10 Markscheine, 100 Markscheine, entsprechend beim Euro ja auch. Das heißt, da ist die Einheit ist vollkommen nominal. Hier ist die Einheit der Denar. Den gibt es nur als solchen. Man bedenke, wir haben ja auch gehört, was wird auf diesem Denar draufgedruckt? Ja, ein Name. Ein Name der Stadt auch. So, man erkennt, man soll den schon erkennen.
Ja.
Aber da steht nicht drauf, ein Denar.
Ja,
warum? Warum sollte da, das würden die mittelalterlichen Menschen überhaupt nicht verstehen, warum sollte da eine Eins draufstehen? Ich habe doch den einen Denar. Der ist, nennt Kuchenbuch auch durchaus treffend zu, das ist zu sagen, wie ein Atom, der ist unspaltbar. Das ist die Einheit. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Einheit stimmt, diese Einheit in der Qualität und in der Menge. Das ist wunderbar hier. Das muss nicht gesagt werden, was das Ding ist, was es soll. Und es gibt eben diese Tauschrelationen zu anderen Münzen, die eventuell auch aus Silber sind oder natürlich auch zu anderem Metall, also zu Gold besteht schon traditionell eben ein Verhältnis von 1 zu 12, also 1 das Silber, 12 das Gold.
Irre faszinierend, weil so unwillkürlich, wie wir, wenn wir das Wort Münze hören, einfach an Kaufen denken und nicht, dass es noch andere Dinge gibt. So unwillkürlich sehen wir eine Zahl. Ja? Wir sehen auf der Münze eine Zahl. Und das Nächste ist, was wir halt auch glauben, weil Dinar ist ja heute auch so etwas wie eine Währung, ja? Sehen wir etwas, was man nicht sehen kann und nehmen das selbstverständlich hin, irgendeine Einheit wie D-Mark, Euro, whatever, die aber für uns auch ganz selbstverständlich nicht mehr in irgendetwas bestünde, sondern einfach nur in ihrer Kaufkraft zu bestimmen ist, also wie es sich gegen Waren eintauscht. Hier aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es so, es steht keine Zahl drauf. Und jeder weiß, was ein Denar ist. Denar ist ein bestimmtes Silbergehalt in einer bestimmten Menge. Ja, was ganz klar bestimmt worden ist. Als würde ich sagen, 10 Gramm reinstem Weizen oder irgendetwas. Das ist also eine komplett inhaltliche Bestimmung. Und das finde ich jetzt irre, in der Tat. Das, was nicht erklärt wird, ist das, was uns scheinbar selbstverständlich ist, aber dort was ganz anderes meint.
Ja. Und das können wir vielleicht jetzt nochmal betrachten mit der Frage, was das Ganze soll. Das wird ja auch nicht gesagt. Es wird nicht von dem König Karl hier geklärt, warum er das macht. Eine gängige Vermutung ist, Ja, also Münzen werden verrufen, weil man damit selber Gewinn an Silber dann oder eben an Gold, je nachdem, was da gemünzt wird, einstecken kann, den sogenannten Schlagschatz. Wobei ich lese mal eine Definition von Schlagschatz vor, eine moderne. Schlagschatz, das ist der bei der Herstellung von Münzen erzielte Gewinn, der auf der Differenz beruht, die sich zwischen dem Nennwert der Münze einerseits und dem Materialwert und den Prägekosten andererseits ergibt.
Ja, ja.
So, dir fällt auf, was hier natürlich überhaupt nicht greift.
Ja, Wert.
Ja, ja, also richtig, ein Nennwert der Münze.
Ja.
Auch darüber speicht sich das völlig aus. Warum? Weil es den nicht gibt. Ja, die Münze hat nicht einen Nennwert, wäre dann eben das Nominal Euro, sondern auch, es hat auch keinen Materialwert, sondern es hat Material.
Mhm.
Und sicher, die Prägung, die verursacht Kosten. Warum? Weil ja diejenigen, der Monetarius und diejenigen, die den begleiten und so weiter, die werden ja unterhalten. Für die fallen also Kosten an, in welcher Form auch immer. Jetzt, das können Kosten in Form von Münzen sein oder eben einfach von Lebensmitteln, die erhalten. Oder dass sie halt da mit verköstigt werden. Und dafür tatsächlich verlangt dann der oder kann die Münze, die Moneta, oder derjenige, der das Münzen lässt, der Münzherr, kann dann etwas verlangen für diese Ausgabe der Münzen. Er kann also tatsächlich einen Teil dieses Metalls, des Silbers, dann für sich behalten. Als Ausgleich, als Zahlung für etwas, was er damit leistet.
Schlagschatz ist echt ein interessantes Stichwort, auch wenn ich jetzt kurz ablenke. Zentralbankgeld. Bargeld, ja, da gehen wir davon aus, das wird von der Zentralbank ausgegeben und auch drucken. Also man lässt es auch von der Zentralbank drucken. Nicht aber die Münzen übrigens. Wusstest du das noch? Aha. Das ist wirklich irre. Das ist wie so eine alte Tradition. Also das Bargeld, das wickelt alles die Zentralbank ab, aber bei dem Münzgeld ist es immer noch so, dass der Staat jenseits der Bank, die können Münzungen beauftragen und tatsächlich dort gilt das dann auch so, dass es Kosten gibt, ja, und einen Nominalwert. Und entsprechendes Nominalwert wird das ja als Kredit ausgegeben. Und eine Differenz zwischen den Kosten, die entstehen, gibt es eine leichte kleine Staatseinnahme. Die ist nicht mehr hoch, Münzen kursieren kaum mehr. Aber anscheinend hat sich da was aus dem Mittelalter praktisch bewahrt. Ja? Aber im Mittelalter kann es so nicht gegangen sein, weil man hat keine Kostenberechnung in der Form anstellen können, geschweige denn gibt es einen Wert. Wie war es denn im Mittelalter? Warum hat der König das gemacht?
Ja, das wäre eben die größere Frage. Ich halte die Antwort um dieses Schlagschatzes willen für nicht ausreichend.
Ja,
also
ja.
Das ist gering. Also wenn, dann müsste er selber irgendwie betrügerisch da dann Metall zurückbehalten haben. Außerdem, wir haben zwar diese Reduktion der Anzahl von Münzstätten, die er ja fordert, der König, aber die wurde sofort aufgeweicht. Also es hat sich überhaupt nie durchhalten lassen, diese neuen Münzstätten im Reich. Das kam sofort welche dazu und das hat er auch sofort auch wieder zugelassen. Das heißt, und da würde ihm ja überall auch wieder der Schlagschatz dann verloren gehen. Das kann das nicht sein. Wir hören ja aber diesen großen Nachdruck darauf, dass jeder bei dieser Münze wissen soll, dass es reines Silber ist und wie viel es ist. Wir können also davon ausgehen, dass mit den alten Denaren diese Sicherheit nicht mehr gegeben war, sondern dass sie einfach im Gebrauch natürlich wird was abgezwackt, wird was verloren, abgebrochen, abgeschliffen von dem. Das ist also verliert auf jeden Fall an Gewicht. Und das kommt jetzt darauf an, wofür eben die Denare verwendet werden, wo es wichtig ist, dass die Leute, die damit umgehen, auch sicher im Blick haben. Aha, ich habe eine Münze, das ist tatsächlich Silber in der entsprechenden Menge. Wir würden die Menge, wir würden das Gewicht mit 1,5, 1,6 Gramm angeben. Würde das Mittelalter natürlich niemals machen mit irgendwelchen Kommazahlen. Aber um diese Sicherheit geht es offensichtlich. Das heißt, die Verwendung des Denars, die im Mittelalter stattfindet, ist darauf angewiesen, dass die Leute allgemein eben nicht mit einem Betrug rechnen müssen und dann eventuell siehe diese Marktvorschriften, eventuell nicht in der Lage sind, ihre Lebensmittel damit zu kaufen. So, sprich, wir sind dabei angelangt bei der Frage, wofür wird das verwendet? Auch da jetzt mal ein Zitat. Mhm. Wir haben noch nicht mal das Buch richtig genannt, aus dem wir da zitieren. Das war jetzt zwar dieses Pergament in gewisser Weise des Königs, aus dem wir zitiert haben, aber das haben wir entnommen einem Buch von einem Mediävisten, Ludolf Kuchenbuch. Versilberte Verhältnisse heißt das. Es geht über den Denar in seiner ersten Epoche, 700 bis 1000, und beschreibt eben in Einzelfällen, wie diese Verwendung, wie das Denken in Denar, wie der Handel damit, wie der Umgang damit eben alles tatsächlich stattgefunden hat. Und wir lassen uns mal von Kuchenbuch beziehungsweise eben gelesen von Thomas vorführen, eine Zusammenfassung dessen, wie der Denar verwendet wird.
Gebrauchsweisen des Denars. Alles beginnt mit den monetären Valuierungen, Schätzungen. Sowohl der Einzeldinge vom Brot über das Schaf und dem Acker bis zum Sklaven, als auch der Taten von der Beleidigung über die Verletzung bis zur Tötung, bis zur Versündigung und so fort. Also mit dem Ordnen in Denar Quanta und Münzrenation. Es folgen die diversen Handwechsel der Münzen in die verschiedensten sozialen Richtungen, ob vertikal oder horizontal, das heißt hin zu den Herren, zu Domäne, Pfalz, Kloster bzw. Bischofshof, auf den Marktplätzen zwischen den Käufern und Verkäufern, in den Kirchen, das heißt auf die Altäre, im nachbarlichen Leihgeschäft und Tauschverkehr und schließlich zwischen den Herren Geschenke sowie auch zu ihren Feinden Tribut. Diese meist kurzen Gebrauchsketten werden unterbrochen durch Maßnahmen zur Herstellung der Münzen, Bergbau, Einschmelzung, Ausmünzung. Legitimation, Münzbild, Lötigkeit, Gewicht. Verbreitung der Silbermünzen durch die Herrscher. Verrufung, Benutzungslizenzierung, Neuemission. Abgeschlossen werden kann zweifach. Einerseits mit der Schatzbildung, das heißt der Silberakkumulation in Truhe und Sack, oder mit der Silberverausgabung durch kunstfertige Hände für Kirchen, Paläste, Schmuck, Waffen, heilige Bücher und andererseits durch die kleinen Leute mit Realtransfers aller möglichen Schuldigkeiten in Denarform an verschiedene Empfänger.
Madonna mia, ja. Ey, das ist ja... Da hilf uns mal bitte da durch, Eske. Das sind ja, ja so viele Sachen. Also diese Vorstellung, hey, eine Münze, damit gehe ich einkaufen, das war's, scheint hier ein bisschen komplexer und diffiziler zu sein.
Ja, ja. Fangen wir mal an, was uns zu sehr nach Geld zu klingen scheint, nämlich mit den monetären Valuierungen, wie das Kuchenbuch nennt. Er gibt aber gleich eben in Klammern dazu an, Schätzungen. Valuierung, das klingt ja für uns eben nach Valor, nach Wert, nach Bewertung, also eine Schätzung des Wertes, und monetär klingt sowieso für uns nach Geld. Achtung, monetär ist hier eindeutig ganz streng genommen als Adjektiv zur Münze, zur Moneta. Und insofern ist es also eine Valuierung, eine Schätzung mit Hilfe der Münze. Und zwar eine Schätzung der Einzeldinge. Er nennt hier Brot, Schaf, Acker, Sklave. Aber eben nicht nur der Schätzung der einzelnen Dinge, sondern auch der Taten. Also hier nennt er insgesamt eben insbesondere Straftaten, Beleidigung, Verletzung bis Tötigung, aber Tötung, aber eben auch Versündigung, die jeweils geschätzt werden in Form einer Strafe durch Münzen oder, wie wir genauer eben sagen müssen, unter Bezug auf Münzen. Das heißt eben nicht unbedingt, dass eine Strafe in Form von Münzen erlegt werden muss, sondern nur, dass eben sozusagen ihr Maß in Münzen angegeben wird. So, dass eben jeder diese Münze vor sich sieht. Aha, das sind also 50 Denare Strafe. Das ist also dieses und jenes Maß. Wenn ich das jetzt abgelte mit einer Kuh oder irgendetwas anderem oder eine Menge an Getreide, dann habe ich ein Gefühl dafür, diesen 50 normierten Denaren, die, von denen ich eben sagen, eine möglichst genaue Vorstellung habe. Deswegen müssen die rein und richtig gewichtig sein. Ich mit diesen Denaren kann ich mir dann abschätzen, was ich tatsächlich da an Strafe zu erlegen habe oder eben auch für einzelne Dinge. Vor allem aber steckt in dem, in dieser, was hier Valuieren genannt wird, in dieser Schätzung auch stecken all die Vorgänge, wo man in diesem Gemeinwesen, in dem jeder dem anderen irgendwie verpflichtet ist, wo man da Verpflichtungen eben abgilt mit irgendwelchen Dingen, die übergeben werden müssen, mit Gaben. Und da kann vorgeschrieben sein sogar, eben ja, für das und das muss man so und so viel geben, in Münzen angegeben, damit das gerecht abgegolten ist. Und da schreibt das Gesetz eben dann eine Anzahl von Münzen rein, weil das jedem sichtbare Maß ist, aber ein qualitatives Maß, an dem er da eben anderes bemisst. Die einzelnen Dinge, aber eben auch die Handlungen. So, und das ist aber jetzt nur der eine Punkt, oder eben der geht über zu diesen Handwechseln, wie sie Kuchenbuch nennt, dass also wirklich eben diese Münzen gegeben werden, als Abgabe. Natürlich auch beim Kaufen, er erwähnt die Kirchen, dass eben etwas auf die Altäre gelegt wird, als Gabe an die Kirche. Dann, wenn man sich so im Kleinen von Nachbar zu Nachbar etwas leiht, dann kann man sich darauf beziehen, wie viel Münzen das Geliehene, das Verliehene entspricht. Und entsprechend. Und natürlich auch, wenn Tribute gefordert werden von einem Feind. Da kommen dann die Normannen und drohen, sie machen noch viel mehr kaputt als ohnehin schon, wenn ihnen nicht so und so viel Pfund an Silber gezahlt wird. Und da hat man dann eben, dann sind die Herren zum Beispiel, stehen dann vor der Notwendigkeit, diese Tribute einzusammeln, einzufordern in ihrer Bevölkerung, bei ihren Leuten besser. Und dafür gilt natürlich dann auch eine so eine Münze als klare Einheit und ist da unbedingt wichtig und hilfreich. Gut, was ich noch besonders wichtig finde, auch der letzte Punkt, diese Verwendung des Denars kann jederzeit abgeschlossen werden. Ja, das ist der letzte Punkt. Abgeschlossen werden kann zweifach. Einerseits zum Beispiel mit Schatzbildung. Das heißt, das Silber wird einfach in der Truhe gesammelt oder im Sack gesammelt. So, und ergibt dann einen Schatz. Von dem wollen wir später noch handeln. Oder das wird als Silber verausgabt, nämlich einem Künstler in die Hände gegeben, der für die Kirche, für den Hof eben entsprechend kostbare, wunderbare Gerätschaften herstellt. Das heißt, da wird Silber, das Denarsilber, einfach nur als das Material direkt verwendet. Und dann, gut, als letzter Punkt eben abgeschlossen, indem irgendwelche Schuldigkeiten in Denar, also der kleinen Leute, da geht es eindeutig ausdrücklich um die kleinen Leute, wenn da kleine Schuldigkeiten eben in Denarform abgeschlossen werden, aufgelöst werden.
Jetzt kann man sagen, das ist super, das erinnert doch total an das Geld heute. Ne? Ich könnte theoretisch den Geldschein nehmen, abbrennen und dann wieder ein Feuer machen. Das ist vielleicht der einzige Punkt, der nicht so überzeugend ist. Also dieses wie das Einschmelzen von Silber. Aber alle anderen würden uns sagen, ja klar, Maß der Werte, ich kann damit valuieren, schätzen. Wunderbar, Handwechsel von Münzen für alles Mögliche, vom Bezahlen von Strafen hin bis zum Tributbezahlung, Steuern, egal was. Ich kann auch damit einkaufen, sehr schön. Ja. Ich kann auch auf die Art und Weise Schatzbildung machen, ich halte es einfach zurück. Also erstmal klingt es doch nach all den Bestimmungen, die andere dem Geld zuweisen, wo wir auch nur sagen, nee, das sind ja keine Geldbestimmungen, sondern das sind eher die alten Bestimmungen. Ne? Aber jemand, der jetzt zum ersten Mal uns hören würde, weißt du, und nicht weiß, wie wir widerlegt haben, dass Geld durch diese verschiedenen Qualitäten bestimmt wird, sondern allein als reines Tauschmittel sich bestimmt, nichts anderes zu sein eben als reines Tauschmittel und nicht irgendwie selber inhaltlich zu sein. Wer das alles nicht kennt, sondern nur das jetzt gehört hat, diese Aufzählung, wird denken, das ist doch wie bei uns.
Ja. Bis eben auf die eine Tatsache, die damit auch ganz deutlich ausgesprochen wird. Es gibt nicht diese Zirkulation der Münzen als Geld. Also dass die Münzen, dass einer dem anderen eine Münze gibt und es ist ganz klar, der geht wieder hin und gibt sie dem Nächsten weiter, kauft wieder beim Nächsten und so weiter. Und so, dass diese Münzen sozusagen in ständiger Zirkulation sind. Nein, erstens, diese Zirkulation wird ständig unterbrochen, kann jederzeit unterbrochen werden. Und da kommt es natürlich dann darauf an, auch in welcher Häufigkeit eben da diese Vorgänge überhaupt anfallen, und die sind selten genug, dass es eben möglich ist, ist dieses eingenommene Silber dann eben in den Kerzenhalter umformen zu lassen. Insofern, also findet diese Zirkulation so immer eindeutig ihre Ende an solchen Stellen. Es kann auch wieder der Kerzenleuchter eingeschmolzen werden und wieder zu Münzen geschlagen werden, wenn eben eine der offenbar seltenen Gelegenheiten dann eben anfällt und man braucht tatsächlich für irgendeinen Vorgang die geforderten Münzen direkt. Das wäre dann eben gemacht. Und dieses Abgelten einer Schuld ist natürlich auch etwas, was so diesen Hauptpunkt bei der Verwendung der Denare oder der Münzen allgemein, das gilt nicht nur für die Denare, ausmacht. Dieses Vergelten einer Schuld, einer positiven, ich bin sozusagen verpflichtet, einer negativen, ich habe mir etwas zu Schulden kommen lassen, das ist ja eindeutig nicht darauf angelegt, dass mit diesem Silber, dass mit dieser Münze dann weiter gearbeitet wird. Das kann irgendwie verwendet werden, aber dafür ist diese Vergeltung nicht. Und das ist wichtig. Es wird mit irgendetwas vergolten, eine Schuld. Und jetzt ist es deswegen wichtig, dass wir die Münze haben, mit klarer Qualität und Quantität, damit jeder das, was er dazu einzuschätzen hat, einen klaren Bezugspunkt hat. Um den offensichtlich ist es zu tun, wenn eine Münze geschöpft wird. So, jetzt willst du aber natürlich noch wissen, was es mit dem Schatz auf sich hat.
Ma?
Ich lasse Thomas noch mal ein schönes Stück vorlesen aus dem frühesten lateinischen Heldenepos des Mittelalters, dem Valtarius. Ja, den hören wir uns mal kurz an.
Gestern Abend saß ich am Ufer des Rheins. Da erblickte ich einen Wanderer, der es eilig hatte und von Kopf bis Fuß gerüstet war, wie einer, der mit einem Kampf rechnet. Er war nämlich, erlauchter König, ganz und gar in Erft gepanzert und trug auch, wie er so dahinschritt, ein Schild und eine blitzende Lanze. Er glich in der Tat einem Kriegshelden, und obwohl er eine gewaltige Last zu tragen hatte, waren seine Schritte kraftvoll. Ein Mädchen, herrlich im Glanz unglaublicher Schönheit, folgte ihm dicht auf den Fersen. Sie führte ein kräftiges Pferd am Zügel, das auf seinem Rücken zwei nicht gerade kleine Truhen trug, die, wenn das Ross den hohen Nacken schüttelte und Lust verspürte, die stolzen prallen Vorderbeine zu werfen, einen Klang von sich gaben, als ließe jemand Edelsteine auf Gold fallen.
Als ließe jemand Edelsteine auf Gold fallen, gefällt mir diese Stelle. Also ein Klang hört da in diesen Kisten, in diesen Truhen etwas klingen. Und das sind eben Edelsteine und Gold. Zumindest klingt es so. So, näher erfährt man nicht, wie viel da drin ist. Und das ist jetzt, wir würden sagen, natürlich auch literarisch alles andere als notwendig, aber es ist auch typisch. Untypisch ist übrigens, dass dieser Valtarius, der da mit Hildgund unterwegs ist, diese Truhen hier bei sich führt. Also der ist irgendwie auf diesen Schatz angewiesen. Der ist hier gerade tatsächlich so was wie ein fahrender Ritter. Das ist in dem Fall die Besonderheit. So, aber tatsächlich wurden diese Schätze eben auch tatsächlich als mobiler Teil herrscherlicher Reichtümer angesehen. Ich zitiere jetzt da Kuchenbuch. Aber eben nicht nur das als Teil von Reichtum, sondern oder vielleicht als dieser Reichtum eben als Insignien von Rang und Würde der jeweiligen Herrscher, Herren. Zwar, diese Schätze dienen auch als Reservoir, aus dem man Geschenke geben kann, aus dem man jemanden belohnen kann oder, was ja auch immer wichtig ist, die Almosen an die Armen. Erinnern wir uns, in unserem ersten Zitat haben wir gehört, ein falscher Münzer, also wer das unrein ausmünzt, das Silber, der vergeht sich auch an dem Vermögen der Armen, also nicht nur der Kirchen und des Königs. Warum? Weil denen eben über die Kirche zum Beispiel eben diese Almosen zustehen. Und jetzt ist es aber seltsam, wir wissen, diese Schätze sind durchaus präsent, wie zum Beispiel da, dieser Ritter zieht da mit seinem Schatz durch die Lande. Aber wir wissen nicht recht, was da drin ist. Nicht nur in dieser Schrift, sondern auch sonst wird nie genauer darüber gehandelt, was einen solchen Schatz ausmacht. Guggenbuch gibt dann noch andere Schriften an, wo das einfach nicht nur jetzt literarisch, sondern eben auch in Annalen zum Beispiel eben durchaus offen bleibt, keine Rolle spielt, wie viel das genau ist. Viel eher als die Schätze wird immer ganz deutlich über Land und Leute gestritten. Wenn da Konflikte entstehen, da wird also schon gezählt, auf die kommt es an, auf das Land und die Leute. Aber beim Schatz ist es seltsam. Noch eine Sache nämlich. Zum Beispiel gibt es das Testament Karls des Großen. Das kennen wir deswegen halb, weil es Einhard aufgenommen hat in seiner Schrift über das Leben von Karl dem Großen, Vita Karoli Magni. Und da wird im Testament jetzt festgelegt, wer alles von dem Gold und dem Silber Karls des Großen etwas erhält. So, das Testament legt fest, wer was erhält. Es legt nicht fest, wie viel davon. Also weder das Gewicht, noch dass man irgendwas errechnet damit, noch dass es gesagt wird, das ist jetzt gemünztes Silber oder noch dem übergeordnet eben Gold, sondern es wird nur pauschal aufgeteilt, so aus dem Silber und dem Gold bekommen solche, diejenigen bekommen davon etwas. Und nicht nur, wenn man etwas vergibt, sondern zum Beispiel, es wurde zum Beispiel von den Awaren, also sagen Kriegsbeute, gefordert, auch eben eine Art Tribut. Und dieser Awaren-Schatz, 795 erobert, wurde nach Aachen geschafft. Und zwar in welcher Menge? Es wird nur angegeben, karrenweise. Es wird nur festgehalten, das waren mehrere Karren. Das heißt, der Schatz, ich zitiere jetzt nochmal Guggenbuch, der Schatz ist kein münzbestimmtes Gebilde, wie wir uns vorstellen würden. Der Schatz ist der Inbegriff des Wertes, den man hat. Nein, der muss nur da sein, überhaupt. In den Gase, also das eines der mittelalterlichen Wörter für Schatz, das andere ist das Thesaurus. In den Gase der Aristokratie bildet die Münze samt ihren Recheneinheiten kein konstitutives Element. Was den Schatz ausmacht, ist der edle, rare Gold- und Silberstoff sowie eben seine prestigeträchtige Gestalt. Nicht die Währungsfunktion des Silberlings, sondern eben prestigeträchtig, es ist gemünzt. Das macht das Ganze prestigeträchtiger, ob Silber jetzt einfach nur im Klumpen da ist oder in dieser schönen Form geprägt. Sozusagen der Zielpunkt des Schatzes, das, worum es bei ihm geht, das ist seine irgendwie möglichst grenzenlose Menge Goldes. Die ist zerteilbar, nicht aber berechenbar und schon gar nicht zählbar. Das macht im Mittelalter einen Schatz aus.
Hey, hilf mir bitte, Eske. Hilf mir, das zu verstehen. Wir sind in Welten ohne Geld, wollen unser Geldschöpfungssystem besser verstehen als Abgrenzung zu was anderem. Ich schweige auch deswegen, weil ich zwar einerseits fasziniert bin über diese Darstellung, was Schatz ist, aber ich kriege keine Brücke in meinem Kopf dahin, was das mit Schöpfung zu tun hat. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du jetzt diese Brücke bauen wirst und mir hilfst, dass ich auch über die rüberkomme. Weil ich höre dir zu und denke, klingt super, ich verstehe aber den Kontext nicht.
Man würde doch jetzt, also wir hatten jetzt die Schöpfung einer Münze und was irgendwie wirklich darüber hinausgeht, würde ich sagen, ist der Reichtum, das Empfinden eines solchen mittelalterlichen Herrn, reich zu sein, über Reichtümer zu verfügen. Wie kommen die zustande? Ohne jeden Bezug eben zur Zählung. Das ist mir das Entscheidende. Ja? Wir haben ja jetzt, wenn wir uns die Münze betrachten, da könnten wir uns vorstellen, ja, Reichtum wird geschöpft in dieser Zeit, indem diese Dinge genormt werden. Die Normung hat aber eben einen bestimmten Sinn, dass die spricht diesem Ding nicht eigens einen Wert zu. Die Münzen sind schön zählbar, ja, da kann man abzählen. Und da ist also auch die Quantität bestimmt. Aber bei dem, was sozusagen den Inbegriff von Reichtum anbelangt, bei dem kommt es gar nicht darauf an, wie, ob das jetzt Armreifen sind zum Beispiel. Gell? Also auch in dem Valtarius, wenn da mal erwähnt wird, was da diesen Schatz ausmacht, dann wird sowas erwähnt, mal Armreifen, mal, dass es Gold ist. Silber wird überhaupt nicht erwähnt. Aber das heißt, hier kommt der Inbegriff dessen an Habe zustande, einfach nur indem ja, da etwas nur überhaupt gesammelt ist, nur überhaupt eine möglichst eben unabsehbare Menge ausmacht. Und da wird also nicht gezählt. Das ist doch etwas ganz entscheidend anderes zum Geld. Beim Geld kommt es genau darauf an, und auf die zählbare Einheit, die ja nur als Zahl tatsächlich besteht. Die Münze lässt sich da zählen, aber als eindeutig qualitativ gegebenes Ding. Und noch darüber hinaus, also ob jetzt in Form von Barren oder in welcher anderen Form, es muss ja auch nicht nur Gold sein, es können ja auch Textilien sein, die da einfach angesehene, prestigeträchtige Dinge, wie Guggenbuch sagt, eben ausmachen und die einen solchen Schatz füllen. Ich denke, das gehört mit unbedingt zu dem Gedanken, was heißt es, wenn im Mittelalter das geschürft wird, das gesammelt wird, das akkumuliert wird, was wir heute als Geld missverstehen und was so überhaupt eben nicht als Geld gedacht war.
Mir leuchtet vollkommen ein, dass das uns hilft zu unterscheiden, was Geld ist, im Unterschied zu dem, was diese Münze war. Gehen wir nochmal zur Geldschöpfung. Vielleicht müssen wir wirklich, ich sehe noch keine Brücke. Bei der Geldschöpfung haben wir ganz klar deutlich gemacht, Geld wird als reines Tauschmittel geschöpft. Das haben wir heute gezeigt, wird es hier eindeutig nicht. Ja? Ein reines Tauschmittel, eine reine Zahl, davon ist nicht die Rede und nicht mal von einer Zahl. Ja? Das ist auf jeden Fall abgehakt, das können wir sagen. Das Zweite, vielleicht kriegen wir es jetzt damit zusammen. So, also hilf mir wirklich. Also ich glaube nicht, dass deine Darstellung verkehrt ist, sondern mein Hirn braucht Hilfe. So, das Zweite ist, Geld wird sofort in unserem Verhältnis als Wert geschöpft. Aber was heißt Wert? Wert bedeutet, dass es sofort als Zahlungsmittel Zugriff auf die Waren hat, weil ein Geld, das auf dem Konto ist, also Buchgeld, nicht zu unterscheiden ist, ob das irgendwie gewonnen wurde oder geschöpft wurde. Wenn wir jetzt den Begriff von Wert anders nochmal denken, weil es gibt keinen Wert im Mittelalter und mit dem Begriff des Reichtums kommen, so hatte ich dich jetzt verstanden, wird an dem, was Reichtum ist, extrem deutlich. Was ist Reichtum? Reichtum bei uns wäre, dass man über ganz viel Geld verfügt oder über Dinge verfügt, die man schnell zu Geld machen kann. Also diesen Zugriff auf die Welt der Waren, nicht die Waren selbst. So, was haben wir aber hier? Hier kommt dieses sinnliche Kling, Kling, Kling der Truhen, wo man sagt, ja, was ist denn drin? Ja, spielt keine Rolle. Ob das jetzt Edelsteine sind oder Denare, also Silber, was aneinander klingelt, dass man spürt schon, es ist schwer, es ist Schatz, aber es ist ein inhaltlicher Schatz. Wenn also in dem Fall Tauschmittel geschöpft wird, wenn es überhaupt nur Tauschmittel wäre, also Denar geschöpft wird, wird es als ein Reichtum geschöpft, der damals schon als Reichtum gilt, also inhaltlich geschöpft, wie ein Edelstein. Wenn also jemand jetzt der Stadt flieht und seine Reichtümer mitnimmt, irgendein Fürst, packt er ein Edelsteine, Gold, Kelche, was er immer hat, aber er packt auch die Denare ein, weil das ist Silber, das ist genau das Gleiche, dem wie Reichtum gilt. Es wird also als ein inhaltlicher Reichtum geschöpft. Ja? Also insofern braucht es auch ganz andere Kriterien der Schöpfung. Warum? Na klar, es muss das Silbergehalt, was wir am Anfang hatten, muss stimmen. Ja? Die Menge muss stimmen, damit es als Reichtum bestimmt werden kann. Nicht als Reichtum im Sinne von Zugriff auf Waren, sondern als Reichtum im Sinne von, wie damals Reichtum gilt, irgendwelche Form von Schatz. Deswegen auch diese Art von Schatzbildung natürlich eine komplett andere ist. Und das Dritte wäre, was wir gesagt haben, Geldschöpfung bei uns bedeutet, Geld wird sofort als Kapital geschöpft, sprich ist ein Gewinn, weil es vorher nicht da war, aus dem Nichts. Und zweitens, der Imperativ liegt dem drauf, Menschen müssen das, was sie bekommen haben, als Kreditverhältnis, als Geliehenes, erwirtschaften in der Welt, wieder an Geld kommen, an das Tauschmittel zurückzahlen zu können. Auch das ist hier mitnichten sichtbar, hier wird es nicht als aus dem Nichts geschöpft, hier wird es auch nicht als Imperativ geschöpft. Also so würde ich jetzt versuchen, für mich das nochmal zusammenzureimen, Eske. Ja? Aber ja. Bitte sag mir, ob das passt oder ob du da noch eine andere Nuance geben willst.
Bestens, Daniel, passt bestens. Die Verbindung, nochmal, von der Münze zum Schatz, ist ja die, wir haben von der Münze gehört, die kann einfach in einen Schatz eingehen. Und während sie sonst bei der Vergeltung, bei der Schuldentgeltung durchaus auch in ihrem Quantum eine Rolle spielt, die Münze, also wie viele davon zu erlegen sind, um eine Schuld aufzuheben, ist es genauso gegeben für die Münze, dass von dieser Quantität abgesehen wird. Gell? Also diese Quantität kann eine Rolle spielen, aber die Münze spielt nicht nur als Quantität eine Rolle. Das wäre beim Geld völlig undenkbar.
Also
wenn nicht im Quantum, dann ist es gar nichts. Wenn die Silbermünze eben neben anderen Dingen in einen Schatz wandert, dann kann sie da eventuell auch wieder rausgenommen werden, wenn mal Not am Ding ist und irgendwas eben entschuldet werden muss oder belohnt werden soll. Aber die Münze liegt dann nur als Teil einer letztlich unbestimmten Menge in dieser Truhe und macht den Schatz aus.
Genau. Also
das ist doch ein guter Telos sozusagen, das, wohin es mit einer Münze zielen kann.
Ja, finde ich auch. Also gerade wenn man nochmal überlegt, wie würden wir den Schatz, den ein Fürst mitnimmt, sehen heute? Na klar, Geld. Was macht also Geld aus? Ich kann es benennen. Es ist so und so viel einer bestimmten Währung. Und immer schon mitgedacht, ohne dass wir es aussprechen müssen. Und das heißt, so und so viel Zugriff auf eine Warenwelt, auch wenn der nicht immer gleich bestimmbar wäre. Würde jetzt die Währung zusammenbrechen, das Tauschgeschehen zusammenbrechen dieses Königs, würde er also praktisch jetzt fliehen, würde Geldscheine mitnehmen und dann sagt man, hey, der ging mit 1 Million Geldscheinen da zum Wert von 10, also 10 Millionen Denar. Als Währung ging er jetzt weg und das Tauschgeschehen bricht zusammen. Man kriegt für einen Denar nichts mehr, hätte er auch nichts. Ja? Das heißt, allein dieses zu sagen, ich empfühle Reichtum als sowas wie ein Gewicht von Edlem. Ja. Und das kann man nicht miteinander quantifizieren, weil es geht um ein irgendwas Gewicht von Edlem. Das muss man auch wahrscheinlich so beschreiben. Das blinkt, es blinkert, man hat Geräusche im Ohr. Es war schwerer, es sind Truhen. Ja? Es ist was Dichtes. Völlig andere Empfindung von Reichtum.
Der Reichtum, auf den eine solche Silbermünze wieder den Nenar da bestenfalls kommen kann, also zu dem er hinzutreten kann, in dem er münden kann, der macht einen Herrn da reich. Aber man könnte also niemals ihn einen Millionär nennen, einen Milliardär. Was für heute selbstverständlich, das ist der Name für Reichtum, ein Multimilliardär jedenfalls noch, aber es ist eine Zahl, die da angegeben wird. Selbst wenn sie jetzt nur auch grob eben geschätzt ist, oder man kann es wahrscheinlich bei Forbes dann nachlesen, wie viel genau, wie viele Milliarden genau, aber diese Vorstellung wäre im Mittelalter, den Menschen im Mittelalter, komplett unverständlich, wenn man jemanden als reich bezeichnet, wie sagt, oh, du bist doch bestimmt Millionär. Was soll das bedeuten? Diese Bedeutung gibt es nicht. Und die Bedeutung gibt es eben erst, wenn es Geld gibt. Das würde ich schön als Abschlussgedanken mir vorstellen. Ja.
Mhm. Eske, das war heute eine intensive Folge. Von dem, dass ich dachte, wir sind nach 2 Minuten durch, ja, gingen wir die Reise hinein, in wie kompliziert und komplex dieses Schöpfungssystem eines Dinars im Mittelalter war. Wir sind nochmal ganz tief auch eingestiegen in Punkte, wie überhaupt damals sich Reichtum darstellt und Schatz. Und das hat uns auch nochmal gezeigt, wie unterschiedlich Schöpfung im Mittelalter von dem, was wir heute Geld sagen würden, aber kein Geld ist, also Tauschmittel, Denar, was noch mehr als Tauschmittel ist, wie unterschiedlich das ist.
Daniel, dann schließen wir die Folge heute und verrate du uns, worum es das nächste Mal gehen wird?
Ja, zumindest grob, weil du wirst ja nächstes Mal überrascht werden, wenn ich die Folge nächstes Mal vorbereiten werde. Du weißt so viel, wie es geht um das moderne Geldschöpfungssystem rund um die Entstehung der Zentralbanken. Also sowohl historisch, wie die ihre heutige Form entwickelt haben. Wir werden über Nazis reden müssen, über Post-Nazis reden müssen, über Darwinismus des Geldes. Und am Ende nicht nur unsere Zentralbanken verstehen, sondern auch nochmal besser verstehen, welche Rolle das für Geld und die Geldschöpfung einnimmt und bedeutet.
Gut, ich freue mich drauf. Und das waren für heute die Money Profiler.
Wir sind im Geld auf der Spur, weil wir uns seiner Übermacht nicht einfach so ergeben wollen.
Zumindest wollen wir uns von ihr nicht dumm machen lassen. Wir danken unseren Freundinnen vom Money Lab für die vielen fruchtbaren Theoriediskussionen. Großen Dank auch an Herrn Falschgold, unseren geduldigen Produktionsleiter, und insbesondere an die Sunflower Foundation Zürich, die unsere Arbeit schon viele Jahre begleitet.